Ja, es gibt zwei Wörter, die eigentlich jeder unbedingt kennen sollte. Die Wörter sind so wichtig, weil sie öffnen wirklich ganz viele Türen. Was nicht kennt, etwa die beiden Wörter? Bitte und Danke, habe ich zuerst gedacht, gell? Das ist immer eine gute Version, gell? Bitte und Danke. Das sind wirklich sehr wichtige Wörter, die öffnen wirklich viele Türen. Aber die beiden wichtigen Wörter heißen drücken und ziehen. Das sind die ganz wichtigen Wörter, drücken und ziehen. Wer schon mal vor einer verschlossenen Tür gestanden ist, gell, der weiß, wie wichtig es ist. Gell, es geht uns manchmal da auch in der FG so, gell, jemand klingelt. Und wenn man den öffnet, so mit dem elektronischen Türöffner, und der andere weiß nicht, dass er ziehen sollte und er drückt, dann ist die Tür wieder zu. Also, gell, ich denke, eigentlich müssten wir es fast anschreiben unten, weil ich muss immer sagen, ja, jetzt darfst du ziehen. Aber wenn man es nicht weiß, gell, dann ist es ganz blöd. Darum ist eigentlich wichtig, man kennt die beiden Wörter. Schon gut, man kennt die auf Englisch, gell. Push und Pull, weil ab und zu steht das so auf einem Gerät oder früher auf unserer Handbremse hat das geheißen, Pull und Turn irgendwie. Und das ist aber wichtig, dass man es weiß. Drücken und ziehen, so ganz wichtige Wörter. Push steht auf dem Armbändle. Vielleicht habt ihr es schon mal gesagt, bei jemandem, der so ein Armbändle dreht und einfach schon denkt, ja, muss ich da jetzt drücken? Oder ist es jemand, der gerne Armdrücken macht oder so? Aber es ist eine Abkürzung. Push heißt pray until something happens, also bet, bis etwas passiert. Damit ist gemeint, man sollte am Gebet dranbleiben. Das Bändle macht auch Mut, zu sagen, hey, bleib dran am Gebet, hör nicht auf, bet nicht einfach einmal und denkst, ja, es hat nichts genützt, zack, aus. Sondern bleib dran, lass dich nicht frustrieren, sondern bleib am Gebet dran, bleib bei dem Anliegen dran, bet weiter für das Anliegen, weil das Gebet soll so etwas sein wie ein Türöffner. Das ist ja immer blöd, gell? Man steht vor der Tür und dann weiß man nie, ja, wen öffnet sie jetzt, gell? Man muss ihn vielleicht hören, vielleicht könnte man so leicht knacken. Aber es ist auf jeden Fall dann gut, wenn man weiß, man muss drücken, man gibt permanent ein bisschen Druck. Weil dann, wenn es dann wirklich öffnet, ist eine Tür tatsächlich off. Dann öffnet sich die Tür. Und die Frage ist heute Morgen, ja, wer hat das Prinzip erfunden, das Push-Prinzip, von wem kommt die ein bisschen sture Haltung, gell? Wir beten jetzt, bis etwas passiert. Ich glaube, wir finden das schon im Alten Testament. Der Abraham hat mit Gott verhandelt um Sodom, hat dort wirklich Druck gegeben, hat gesagt, hey, wenn nur so und so viele Gerechte sind, dann verschont doch bitte die Stadt. Und er hat so lange mit Gott gerungen und gehandelt und bis er das Gefühl hat, mal jetzt haben wir es geschafft, jetzt ist Sodom safe, jetzt ist Sodom gerettet, jetzt muss ich nur mehr Druck geben, jetzt habe ich gut verhandelt. Oder vom Jakob wissen wir, er hat so lange mit Gott gerungen, bis er gesegnet worden ist. Und bei Mose gibt es ja die Stelle, gell, wo er so auf dem Hügel ist und hebt seine Arme auf zum Gebet und er betet so lange, bis er weiß und sieht, jawohl, jetzt haben wir die Schlacht gewonnen gegen die Amalekiter, die uns angegriffen haben. Und von Jesus gibt es ja die Geschichte von der bittenden Witwe, eine Frau, die immer zu einem Richter geht und für ihr das Recht einkämpft. Und Jesus will damit sagen, hey, das ist genau die Haltung, die Push-Haltung, bet, bis sich etwas verändert. Auf jeden Fall sind noch die ersten Christen ausdauernde Better gewesen. Wir lesen von ihnen in der Apostelgeschichte. Und ich lese euch das sehr gerne aus dem Hoffnungsbuch vor. Apostelgeschichte Kapitel 1. Wenn wir das Hoffnungsbuch schon haben, gell? Apostelgeschichte Kapitel 1. Ist geschrieben worden im Sommerlager Pradella vom Bund FG. Da steht Apostelgeschichte Kapitel 1, ab dem Vers 12. Da heißt es, da gingen sie vom Ölberg nach Jerusalem zurück, das ungefähr einen Kilometer entfernt liegt. Sie kamen im oberen Stockwerk des Hauses zusammen, wo sie sich von nun an trafen. Es waren Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, Simon, der ehemalige Freiheitskämpfer, und Judas, der Sohn des Jakobus. Zu ihnen gehörten auch einige Frauen, unter anderem Maria, die Mutter Jesu, und außerdem seine Brüder. Sie alle trafen sich regelmäßig an diesem Ort, um gemeinsam zu beten. Ja, in einer anderen Übersetzung heißt es, sie kamen ständig zusammen, sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Bevor Jesus ja zurückgegangen ist zu seinem Vater im Himmel, wir finden schon bald eine Auffahrt, hat er ihnen ja den Auftrag gegeben und gesagt, hey, bleiben in Jerusalem und warten, bis ihr vom Heiligen Geist erfüllt werden. Bleiben in Jerusalem, bis ihr das erleben, bis der Heilige Geist zu euch kommt. Erst dann sollen ihr in alle Welt gehen und von überall von mir erzählen. Und genau so haben es die Jünger gemacht, anstatt dass sie gerade zurückgegangen sind und allen erzählt haben, haben sie einfach gesagt, nein, wir halten uns daran, was Jesus gesagt hat. Wir gehen nach Jerusalem, wir warten, bis der Heilige Geist kommt. Und ich kann mir vorstellen, es war gar nicht so einfach gewesen, gell? Sie haben so krasse Wunder erlebt. Sie haben erlebt, wie Jesus vor den Toten auferstanden ist, wie er in den Himmel aufgefahren ist. Ich glaube, so etwas haben sie noch nie gesehen. Und dann haben sie einfach müssen warten, sie haben nichts dürfen erzählen, einfach müssen warten, bis dann der Heilige Geist gekommen ist. Aber sie haben es gemacht, sie haben geduldig gewartet, aber sie sind nicht einfach nur irgendwo im Zimmer gehockt, haben Tee getrunken und Däumchen getragen, sondern sie haben gesagt, nein, wir beten jetzt, wir beten. Statt anhaltend, einmütig. Es scheint, dass sie sich jeden Tag getroffen haben und dass sie nicht nur einfach gesagt haben, ja, komm, ja, machen wir so ein Kurzgebet, Popcorngebet, gell? 2 Minuten, dann haben wir es erledigt, sondern sie haben sich getroffen, um miteinander wirklich im Gebet einzustehen. Vielleicht eine Stunde, 2 Stunden, 10 Tage lang haben sie gebetet, bis dann wirklich etwas passiert ist. Der Heilige Geist ist ab Pfingsten gekommen, hat sie erfüllt. Und spannend finde ich auch, gell, dass wir das gelesen haben, das ist eine ganze Aufzählung, wer ist da alles dabei gewesen. Und es wird ja noch betont, es sind nicht nur Männer gewesen, da sind auch Frauen dabei gewesen. Unter anderem auch die Mama von Jesus, Maria, die ist auch dabei gewesen. Und wir, für uns ist es nicht so besonders, gell, das kennen wir auch. Am Mittwoch treffen sich Männer und Frauen zum gemeinsamen Gebet. Aber zur Zeit von Jesus ist das ziemlich revolutionär gewesen. Weil in der Synagoge, wo sie Gottesdienst gefeiert haben, da sind die Männer da unten im grossen Saal gewesen. Die dürfen da hergehen. Da, genau, der Punkt ist ein bisschen gleich. Da sind die Männer gewesen, im grossen Saal. Und die Frauen, wenn es eine super tolle Synagoge war, haben sie auf der Galerie sein. Und das manchmal einfach in einem Nebenraum oder so ein hinter einem Vorhang, wo man sie nicht gesehen haben. Und Frauen haben auch nicht dürfen mitmachen beim Gottesdienst, sie haben nicht dürfen beten, sie haben nichts dürfen lesen. Die sind einfach ein bisschen separat gewesen. Und auch im Tempel, der Tempel ist der Typ von Jesus gestanden in Jerusalem, der herodianische Tempel. Da hat es so eine Trennung gegeben, wir sagen da der Vorhof der Frauen. Also da sind die Frauen gewesen. Bis dahin sie dürfen gehen und die Männer dürfen weiter hingehen, also hinter die Mauer mit freier Sicht auf den Tempel, dort dürfen die Männer sein. Also eine strikte Trennung zwischen Frauen und Männern. Die Männer dürfen ein bisschen näher zum Tempel gehen. Und ich habe überraschend gefunden, in Jerusalem zu sagen, ich habe in der Klagemauer bis heute, es gibt eine Trennung, es gibt wie 2 Sektoren. Die Männer dürfen, haben ein bisschen grösseren Sektor, die dürfen da beten. Und die Frauen die haben einen kleineren Sektor, die dürfen dort beten. Und die Frauen und Männer die dürfen sich nicht mischen. Und man sieht auch, die Frauen die dürfen auch nicht mit der Tora beten. Also die Männer, haben wir gesagt, die haben oft ein Gebetsbüchlein dabei und die beten mit der Bibel in der Hand. Sie beten vielleicht einen Psalm oder so, aber eine Frau ist es untersät. Die dürfen das nicht. Die dürfen nicht einen Psalm beten an der Klagemauer. Und die dürfen auch nicht die Gebetsschäle tragen. Das ist so geregelt, gell? Die orthodoxen Juden sagen, das wollen wir nicht. Und es geht aber nicht heute Morgen darum, das irgendwie schlecht zu reden oder schlecht zu machen. Ich glaube, es ist einfach der Hintergrund ist der, dass man sieht, wir wollen den Frauen nicht noch mehr Pflichten auferlegen. Die haben schon so viel zu tun, daheim mit dem Kind und und. Jetzt müssen die nicht auch noch Pflicht haben, dass sie beten müssen. Die Männer die sind verpflichtet, die müssen in die Synagoge gehen, die müssen beten. Und die Frauen, die dürfen, aber die müssen nicht. Also das ist aber jetzt der Hintergrund. Und es ist auch bei anderen Religionen so, gell? Wenn wir beim Islam schauen, in den meisten Moscheen sind einfach die Männer vorne und die Frauen sitzen hinten. Oder in einem anderen Raum. Und Männer sagen, gell, sie sagen ja, wenn Frauen vor uns sitzen, ja, das lenkt uns brutal ab. Ich meine, die schönen Kopftücher oder was auch immer, was sie ablenken, gell, das lenkt uns total ab, das kann man nicht brauchen. Wir, wenn keine Frauen vor uns sagen, das verlenkt uns total ab. Das würde uns zu sehr ablenken, darum sind Männer vorne und Frauen hinten. Frauen, ich glaube, die verkraften es, gell? Die lassen sich nicht ablenken von den Männern. Offenbar ist das nicht das Problem. Ja, aber für die ersten Christen war klar, hey, Frauen, die sind genauso wichtig, die dürfen mit den Männern zusammen mitbeten. Weil schliesslich, gell, ich glaube, für die ersten Jünger war es eine Beschämung gewesen, zu merken, ja, eigentlich, gell, wer von uns allen ist unter dem Kreuz dabei gewesen. Der Johannes könnte sagen, ja, ich war dabei gewesen, aber alle anderen 11, ja, die sind irgendwo gewesen. Aber von den Frauen sind gerade ein paar dabei gewesen. Und vielleicht auch die Überlegung, ja, wer hat eigentlich Jesus zuerst gesagt, als er auferstanden ist. Männer müssen passen, sagen, ja, also, wir haben es eigentlich zuerst gerne geglaubt, gell? Aber Frauen waren die Ersten gewesen. Und Frauen waren auch eine Hilfe gewesen, glaub, bei dem andauernden Gebet, bei dem Dauerlaufgebet. Und ich glaube, für uns wäre es so, gell, wenn wir jetzt sagen würden, hey, am Mittwochabend dürfen nur Männer kommen. Ja, das wäre zum Teil ein bisschen einsam. Von dem her sind wir wirklich froh, dass es möglich ist, gell, dass Frauen und Männer zusammen dürfen beten. Und es ist schon eine ganz gute Ergänzung, gell? Frauen beten anders als Männer, Frauen sind anders, Gott sei Dank. Und so genial, dass man das miteinander machen kann, dass Jesus das einfach so revolutionär verändert hat, dass es nur die strikte Trennung gibt. Aber selbstverständlich, gell, wenn man sich als Frauenbibelkreis trifft, man darf auch als Frauen miteinander beten. Das ist gar kein Problem, man darf auch als Männer miteinander beten. Das ist keine Regel, dass man es immer gemischt muss haben. Ja, nach 10 Tagen Ausdauergebet, sie können wirklich etwas bewegen, wenn ihr das schon gehört, gell? Wie versprochen, Gott seinen Heiligen Geist geschickt. Die Jünger und die Jüngerinnen sind erfüllt worden. Und die ersten Christen, die haben das erlebt, hey, es lohnt sich zum Beten. Und die Frage ist, hat sich etwas verändert, wenn sie nicht betet hätten? Wäre der Heilige Geist vielleicht später gekommen? Weiß nicht, gell? Wir wissen es nicht recht, die 10 Tage waren hier gut und frisch. Es war gerade auch noch das Pfingstfest, das ist ein perfekter Zeitplan. Pfingsten sind sehr ein Haufen Festbesucher in der Stadt gewesen. Aber ich glaube, was sich verändert hätte, schon die ersten Christen, die haben sich verändert. Ich glaube, es hat vor allem denen gut getan, dass sie sich treffen, dass sie miteinander beten. Ich glaube, für sie sind die Gebetszeiten ein Segen gewesen. Vielleicht ist nicht Gottes Zeitplan anders geworden, aber die, die betet haben, die sind verändert worden. Und ich glaube, das sollten wir bei dem Push-Armband auch im Hinterkopf behalten. Vielleicht betest du schon ganz lang für ein Anliegen und du denkst irgendwie, ja, da verändert sich ja gar nichts. Da geht nichts vorwärts. Betest vielleicht für Verwandte, wo du denkst, hey, es wäre so toll, die würden einen Anfang machen mit Jesus, aber du merkst irgendwie, da bin ich, das ist wie blockiert. Nichts bewegt sich, geht gar nichts vorwärts. Aber vielleicht ist Gott schon längst hinter der Kulisse an der Arbeit und vielleicht ist er auch an dir an der Arbeit. Vielleicht verändert sich bei dir gerade etwas. Und danach Pfingsten haben sich die ersten Christen immer wieder getroffen zum Gebet. Das heißt in der Apostelgeschichte 2. Der bekannte Vers, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Also das Zimmerbeten ist für die ersten Christen auch ganz wichtig gewesen. Bei ihren Treffen hat es immer wieder Gebetszeiten kam und fragst schon ein bisschen, ist es überhaupt biblisch? Vielleicht hindert dich das so, zu sagen, hey, ich möchte eigentlich am Mittwoch zur Gebetsstunde kommen, weil Jesus ja im Matthäus-Evangelium, lesen wir das, sieht, wenn du bettest, hey, gang in die stille Kämmerle. Das ist ganz ein interessanter Vers, lohnt sich, um darüber nachzudenken. Im Matthäus-Evangelium heißt es, wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Also ganz am Anfang, wo vor dem ganzen Kapitel steht, wie etwas wie eine Zusammenfassung, Matthäus Kapitel 6 im ersten Vers heißt es, hütet euch, eure Frömmigkeit vor dem Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Also im ganzen Kapitel geht es so ein bisschen um falsche und richtige Frömmigkeit. Es geht Jesus darum, zum Aufzeigen, hey, was ist eigentlich Heuchelei? Und er erklärt es mit verschiedenen Bereichen. Da geht es ums Spenden, da geht es eben ums Betten und es geht auch ums Fasten. Und da stehen wir alle in der Gefahr, einfach etwas Frommes zu machen, damit die anderen Sachen und es mir vielleicht gut dastehen. Und wenn das beim Beten für dich eine Gefahr ist, wenn du merkst, da bin ich in der Gefahr, dann ist es wirklich besser, du sperrst dich in eine einsame Besenkammer ein oder eine Vorratskammer und du betest dort. Wenn du nämlich nur in die Gebetsstunde gehst und mit anderen sagen, Moll, du, das ist ein toller Christ, er geht in die Gebetsstunde, er geht in Beten. Wenn das dein Motiv ist, dann ist es wirklich besser, du bleibst daheim. Oder wenn du unser Gebet schon nur darum betest, damit andere das hören, wie toll und salbungsvoll und wortgewaltig und kananäisch du betest, dann ist es besser, du lässt es einfach zu und sagst Amen, wenn die anderen beten. Weil Jesus sagt, im gleichen Abschnitt ja auch, spar dir die Haufen salbungsvoller Worte. Ich erhöre dein Gebet nicht, weil du viel Wort machst oder weil du salbungsvoll redest oder schöne Worte machst oder mir ein Gedicht vorträgst oder mir tausendmal das Gleiche siehst. Jesus sagt, hey, so machen es eigentlich die Menschen, die an Götzen glauben. Das erinnert uns so ein bisschen an die Geschichte vom Alten Testament. Der Elia hat die Priester vom Götz Baal aufgefordert zu einem Wettkampf. Er sagt, jetzt ist es einmal an der Zeit, dass wir da eine Entscheidung herführen. Ja, wer ist eigentlich der Gott in Israel? Ist es der Gott, der Götz Baal, oder ist es Gott, der Herr? Und wir machen jetzt einen Wettkampf. Jeder kriegt so einen Altar, kriegt einen Stier, irgendeinen Ochs oder etwas. Und ihr dürft zu eurem Götz schreien, zum Baal. Und wenn der den Feuer vom Himmel schickt, dann wissen wir alle, das ist der Gott von Israel. Und Baals Priester, die haben gesagt, kein Problem, die Challenge, die packen wir stellen uns dem Wettkampf und sie haben morgen früh angefangen, zum Schreien zu dem Baal, Baal, erhör uns, Baal, erhör uns. Und den ganzen Tag haben sie das wiederholt, tausende Mal, Millionen Mal, sie haben immer geschreit, haben immer den Baal angelassen. Der Elia hat sie am Mittag schon mal verarscht und gesagt, ihr müsst Leute schreien. Ich glaube, der Baal, er gehört euch nicht. Vielleicht ist er in der Ferien, vielleicht schlaft er, vielleicht ist er gerade auf dem WC. Ihr müsst ein bisschen Leute schreien, der Baal hört nicht. Und sie haben weitergemacht, haben sich sogar noch geritzt, das Blut angelaufen ist. Aber es ist bis am Abend nichts passiert, bis Elia zu dumm geworden ist und er gesagt hat, hey, hör mal auf, jetzt bin ich dran. Und der Elia, er hat ganz ein einfaches Gebet bettet. Er hat nämlich bettet, Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute sollen alle erkennen, dass du allein der Gott unseres Volkes bist. Jeder soll sehen, dass ich dir diene und dies alles nur auf deinem Befehl hin getan habe. Erhöre mein Gebet, Herr, antworte mir, damit dieses Volk endlich einsieht, dass du, Herr, der wahre Gott bist und sie wieder dazu bringen willst, dir allein zu dienen. Der Elia hat nicht einmal eine Minute gebetet und er ist erhört worden. Er hat auch nicht viel Wort gebraucht. Im Deutschen ist es ein bisschen lang. Im Hebräischen sind es nur 35 Worte. Und ich denke, hey, was für ein cooler Typ. Hey, wenn ich was, jetzt geht es um alles. Jetzt geht es wirklich darum, um dem Volk beibringen, hey, das ist wirklich der lebendige Gott. Das ist so ein entscheidender Moment. Und er muss jetzt das Herrenstand beten. Ich glaube, wir hätten gesagt, hey, da musst du jetzt aber wirklich mit Vollmacht beten. Da musst du jetzt ein Gebet vom Stapel lassen, etwas Gewaltiges. Da musst du jetzt wirklich König beten. Ausdauern, lang und so. Und er hat einfach die innere Gewissheit gehabt, nein, ich muss nicht viel Wort machen, Gott gehört mir. Ich muss ihn nicht irgendwie überzeugen oder irgendwas, gell. Es ist einfach kurz und knackig und gut. Er hat 35 Wort gebraucht, die 450 Baalspriester zimmer wohl 35 Millionen und sind doch nicht erhört worden. Sie haben mit vielen Worten versucht, die verschlossene Tür zu öffnen mit aller Macht, aber es hat sich gar nicht bewegt. Und für uns ist das Beispiel von Elia total entspannend. Manchmal sind wir in der Situation, wo jemand sagt, hey, kannst du nicht für mich beten? Ich habe gestern jemanden, der mir angerufen hat und er hat gemerkt, hey, das ist jetzt gut für den zu beten. Und wir denken manchmal, ja, jetzt muss es aber gehörig. Jetzt muss man gehörig beten. Und nein, Gott sagt, hey, entspann dich. Ich höre dich, auch wenn du nicht viel Wort machst. Ich höre dich, auch wenn du vielleicht denkst, ja, das ist sehr dürftig oder es ist ein bisschen ein Gestammel und ein Gestottert. Für Gott ist es überhaupt kein Problem. Er kann das Gebet auf jeden Fall beantworten. Wir müssen ihm nicht das gleiche Anliegen 10-mal hintereinander sagen. Gott ist nicht schwerhörig und er ist auch kein Fan von Schallplatten mit einem Sprung. Das ist über das Kennen, gell? Früher hat man eine Schallplatte gehabt, noch vor der CD. Und wenn man die Schallplatte gelost hat, hat es nicht mehr gegeben, gell? Dass die Schallplatte so einen Sprung gehabt hat. Vielleicht hat er irgendein Kasperletheater gehabt, gell? Und immer, wenn es dann die Schallplatte gelaufen ist, gell? Und die Nase zu dieser Stelle gekommen ist, hat man immer die gleiche Stelle gehört. Immer die gleiche Stelle, bis man vielleicht dann der Nadel einen Schopf gegeben hat und es endlich wieder weitergegangen ist. Und ich glaube, Gott sagt, hey, ich brauche keine Schallplatte mit einem Sprung. Ist okay, wenn du mir siehst. du darfst mir das sagen, aber es ist gescheiter, du sagst mir es jeden Tag, anstatt am Tag 100 Mal. Du darfst mir sagen, ja, Ausdauer im Bett, auf jeden Fall. Aber du musst keine Angst haben. Du musst es mir nicht 100 Mal sagen am Tag. Es ist voll okay, wenn du mir es einmal siehst und am nächsten Tag wieder, das ist genau richtig. Pray until something happens, heißt dranbleiben. Aber nicht dranbleiben im Sinne von pausenlos das Gleiche sagen. Gott sagt, nein, es ist voll okay. Du kannst mir sagen, ich habe es gehört und ich will so erhören. Und ich bin dann, ob ich darüber ins Nachdenken gekommen, gell, um das Rosenkranzgebet, was ich das kenne, gell, es gibt so eine Gebetsschnur, so einen Rosenkranz, eigentlich eine gute Möglichkeit, um einfach dranbleiben am Gebet. Gell. Man hat wie etwas in der Hand, man kann sich dann von Perle zu Perle tasten und man betet dann 53 Ave Maria Gebet, 6 Vater Unser, noch Glaubensbekenntnis. Und zum einen denke ich, ja, es ist eine Hilfe, man hat etwas in der Hand und es ist eine Möglichkeit, vielleicht zur Ruhe zu kommen. Und eingestreut sind auch immer wieder so Geheimnisse vom Leben von Jesus und vom Glauben. Man kann vielleicht noch etwas nachdenken, es ist vielleicht ein bisschen meditativ. Aber ich glaube, schräg wird es dann, wenn man das Gefühl hat, das ist wie etwas, was wir jetzt leisten. Wenn wir es öfters machen, dann bewirkt es etwas. Das ist quasi wie, man kann mit dem etwas auslösen, mit dem können wir irgendeine Tür öffnen. Und wenn man im Internet jetzt googelt, gell, und sieht, ja, was hat das für Wirkungen, das Rosenkranzgebet? Es ist wirklich erstaunlich, was da um versprochen wird. So als zum Beispiel der Rosenkranz der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens für die armen Seelen im Fegefeuer. Mit Horst, da gibt es eine Verheißung. Wer sich auf die Liebesflamme des unbefleckten Herzens Marien berufend 3 Ave Maria betet, wird eine arme Seele aus dem Fegefeuer befreien. Im Monat der armen Seelen, November, befreit ihr für jeweils 1 Ave Maria 10 arme Seelen aus dem Fegefeuer. Ich hoffe, die haben einen Kalender im Fack für, sie wissen, wenn November ist. Und wir merken, das ist schon eine krasse Verheißung. Sie sagen, hey, wer ein Ave Maria betet, der kann auch arme Seele aus dem Fegefeuer befreien. Und je mehr Ave Maria man betet, allein man muss 3 beten, gell, 3 für eine, je mehr du natürlich Ave Maria betest, desto mehr arme Seelen kannst du befreien. Und am besten, ihr habt das gehört, gell, im November lohnt sich sowieso noch viel mehr. Im November könnte man mit einem Rosenkranz 530 arme Seelen aus dem Fegefeuer rausholen. Und ich persönlich glaube, mir würde es total stressen, es würde mich total unter Druck bringen. Gell? Wenn nämlich ich denke, ah nein, du, ah nein, ich habe jetzt keine Lust für Rosenkranz. Ja, dann machst du dich schuldig. Du hast genau für 3 Ave Maria, könntest du Seelen aus dem Fegefeuer holen, aber du fauler Sack, schaust Fernsehen. Ja, wegen dir muss es dir länger leiden. Ja, so ist es doch. Wenn du beten würdest, würde sich etwas bewegen, aber wegen dir, nein, passiert genau nichts. Und wie befreiend ist es doch, wenn Jesus sagt, hey, du musst nicht viel Wort machen. Es ist nicht nötig. Du musst nicht viel Wort machen. Komm zu mir, red mit mir wie mit deinem Vater. Es langt, wenn du mir einfach ganz normal begegnest. Du musst gar nicht viel Wort machen. Und auch das Mustergebet von Jesus, das Vater unser, hat nicht viel Wort. Auf Deutsch sind es 63. Und direkt nach dem Vers über stille Kämmerlei seht Jesus genau das, ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Und du fandest, oder auch, Jesus sagt ja zuerst, hey, wenn du betest, gang in die stille Kämmerlei, red mit deinem Vater im Verborgenen. Und gerade anschliessend seht ihr das Mustergebet quasi, er sagt, die Jünger, so können ihr beten. Und er sagt nicht, du sollst so beten, mein Vater im Himmel. Sondern Jesus sagt, nein, hey, das ist ein Gebet für eine ganze Gruppe. Und er macht deutlich, man darf auch als ganze Gruppe beten. Es gibt nicht nur das Gebet im stillen Kämmerle, sondern es ist auch erlaubt, als ganze Gruppe zu beten. Weil bei ihm finden wir das auch, gell? Er hat Zeiten gehabt, wo wir lesen, er ist am Morgen früh aufgestanden, ist auf den Berg gegangen und ist einfach nur er mit seinem Vater im Himmel zusammen gsi. Ganz alleinig für sich hat er gebetet oder am Abend später ist er noch weggegangen. Er hat schon mal die Jünger auf zur See geschickt und er selber ist alleinig gebeten. Aber dann gibt es so Stellen, wo wir merken, er hat sehr wohl auch öffentlich gebetet, vor allen. Zum Beispiel bei der Auferweckung vom Lazarus, gell? Er hat nicht gesagt, du, au, Martha, ist das gerade ein bisschen blöd. Hast du mir irgendeine bessere Kamera, wo ich beten kann? Gibt es irgendwas Räumchen? Weißt du, da öffentlich und so. Nein, das darf man nicht. Hast du mir nicht ein Räumchen? Sondern nein, Jesus hat gesagt, hey, man darf auch ganz frei und öffentlich beten. Und natürlich, Jesus hat nicht irgendeine Show gemacht, sondern er hat einfach gebetet, mit seinem Vater im Himmel geredet. Und er hat deutlich gemacht, es ist spät, gut und richtig. Das persönliche Gebet im stillen Kämmerle, aber auch das Gebet, wo man sich trifft, das ganze Gemeinde und miteinander betet. Und ich glaube, es ist schon ein bisschen eine Typsache oder ein bisschen je nach Lebenssituation. Gell? Vielleicht bist du am Abend so müde, dass du nur mehr kannst, zu einem gemeinsamen Gebet gehen. Für dich ist es vielleicht dann dran, ja, und du sagst, hey, aber ein stiller Kämmerle, das kann ich mir selber einteilen, das kann ich selber machen. Aber du merkst, vielleicht ist das aber auch eine Herausforderung, gell? Du denkst, ja, bete, ich weiß, das ist wichtig. Nicht, weil ich irgendwelche Seelen muss aus dem Weg für rausholen, aber weil ich einfach merke, das ist Beziehung mit Jesus und das ist mir wichtig. Aber du merkst irgendwie mit dem stillen Kämmerle, gell, da hast du irgendwie zu kämpfen, weil gell, am Morgen früh geht es schon los und es ist so viel zum Tun und du siehst, da haben immer Arbeit. Du denkst, ja, jetzt in einem 9 habe ich Zeit, gell, und dann merkst du, oh, die Wäsche ist gerade fertig, muss ich die noch aufhängen. Und dann denkst du, oh, jetzt muss ich schon wieder kochen. Ah, irgendwas, gell, irgendwas ist immer. Und wenn du betest im stillen Kämmerle, merkst du, hey, da bin ich so unkonzentriert, ich schweife so schnell ab mit allen Gedanken. Und du denkst, vielleicht ist dann noch einfach eine gute Möglichkeit. Vielleicht hilft es dir auch, ein gemeinsames Gebet zu haben. Das ist wie etwas, was fix geplant ist. Dann weißt du, hey, genau, ah ja, am Mittwoch, am 8. Das habe ich mir fix eingeplant, das weiß ich. Dann muss ich gar nicht überlegen, ja, was will ich jetzt, sondern es ist einfach wie fix eingeplant. Das ist vielleicht eine Hilfe, wenn du merkst, im stillen Kämmerle, das ist für mich schwierig, das schaffe ich fast nicht. Vielleicht ist es eine Hilfe oder vielleicht hast du einen fixen Termin mit jemandem, wo du dich triffst zum gemeinsamen Gebet. Und das ist eine gute Hilfe, wenn einfach etwas abgemacht ist. Und es gibt wahrscheinlich nur wenig, wo man mehr unterschätzt, als wenn man sich trifft zum Zusammenbetten. Und ich glaube, es hilft auch zum Dranbleiben für den Push-Effekt. Weil vielleicht beim nächsten Mal fragen die anderen, ja, wie ist das gelaufen? Wir haben doch letztes Mal gebetet und so. Und du denkst, ah, stimmt, ja, für das bete ich eigentlich. Für das werde ich eigentlich beten und es hilft dir zum Dranbleiben. Das ist wirklich eine riesengroße Hilfe. Und da beim gemeinsamen Gebet, gell, ist es auch nicht so, dass du die musst irgendwie verkrampfen, denkst, jetzt muss ich schöne Worte brauchen und salbungsvoll und möglichst eindrücklich, sondern nein, du musst nicht viel Wort machen. Es langt, wenn du einfach mit einfachen, kurzen Sätzen Jesus etwas siehst. Weil lange Bette sind gut für stille Kämmerle, aber so für gell, eine ganze Gruppe, es kann ein bisschen einschläfend wirken. Gell. Irgendwie ist es lebiger, wenn mehr Leute beten. Und das Gemeindegebet, merken Sie, der Apostelgeschichte hat noch mehr Vorteile. Es heißt dann nämlich, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden haben, waren ein Herz und eine Seele. Und wir wissen nicht so recht, ja, wie ist das passiert? Wie sind die so eine starke Einheit geworden? Was ist da passiert mit ihnen? Und meine Vermutung ist, hey, das ist die Zeit gewesen, wo sie miteinander im Gebet verbracht haben. Nämlich schon bevor der Heilige Geist kam, wir haben das gelesen, sie haben sich jeden Tag getroffen, sie haben miteinander gebetet. Und das ist irgendwie so wie das Geheimnis. Gell? Vielleicht hast du es auch schon erlebt. Du hast dich getroffen mit irgendwelchen Leuten, die du gar nicht gross bis jetzt Kind hast, aber so. Dann hast du mit diesen Leuten gebetet und plötzlich merkst du, hey, das, da gibt es irgendwie wie eine Verbindung. Plötzlich merkst du, ah, die reden mit dem gleichen Vater. Hey, dann sind wir ja Geschwister drin. Im Gebet checkst du es am meisten. Das ist wie ganz spannend. Gell? Das gemeinsame Gebet, das verbindet dich. Das gibt wie eine Verbindung mehr. Interessant ist auch, dass es beim gemeinsamen Gebet aber auch kein Harz kann, wenn die eine eben gestört ist, wenn Streit da ist. Was nicht, ob du schon probiert hast, mit jemandem zu beten, wo du im Krach bist, wo du im Streit bist, ist gar nicht so einfach. Gell? Du merkst irgendwie, irgendetwas geht da nicht. Irgendetwas ist wie blockiert. Und der Paul schreibt es so um Timotheus. Er schreibt nämlich zurück zum Gebet. Ich möchte, und das gilt für alle Zusammenkünfte der Gemeinde, dass die Männer, wenn sie ihre Hände zu Gott erheben, ein reines Gewissen haben, keinen Groll gegen jemand hegen und untereinander nicht zerstritten sind. Also Paulus sagt, oh, hey, das passt irgendwie wie nicht zusammen. Gell? Du kannst nicht zusammen beten und die grössten Krach haben. Das ist oft interessant, gell? Wenn eine Gemeinde sich am Spalt ist oder so, dann gibt es ganz mühsame Gebetsstunden oder es gibt gar keine mehr, weil das passt irgendwie nicht zusammen. Du kannst nicht miteinander Streit haben und dann noch fromm im Zimmer stehen und miteinander beten. Das passt irgendwie nicht zusammen. Aber das gemeinsame Gebet, das schafft Einheit. Würde es sagen dir vielleicht auch, ah, hoppla, ich glaube, da muss ich noch etwas bereinigen, da bin ich im Unfrieden, da muss noch etwas sich verändern. Und ganz spannend ist es so, dass es für Ehepaar gilt oder für Leute, die miteinander befreundet sind. Der Apostel Petrus schrieb dann, entsprechend gilt für euch Männer, zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll und nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Sie sind ja durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens, genau wie ihr. Respektiert und achtet sie also, damit der Erhörung eurer Gebete nicht im Wege steht. Also Petrus schrieb das, gell, wenn du deine Frau nicht respektierst und achtest, dann musst du dich nicht wundern, wenn deine Gebete nicht erhört werden. Dann steht etwas zwischen dir und Gott, dann steht wie eine Blockade drin. Und für die Zeit revolutionär, sagt Petrus, hey, Frauen sind durch Gottes Gnade Erb vom ewigen Leben, genau wie du. Es gibt da nicht zwei Klassen Gesellschaft, gell, die Geimpften und die nicht Geimpften, sondern Jesus sagt, nein, Frauen und Männer, sie erben das ewige Leben genau gleich. Da gibt es keinen Unterschied. Frauen sind nicht irgendwie minderwertig, sondern in Gottes Augen absolut gleichwertig. Und ich glaube, wenn du geheiratet bist oder befreundet bist mit jemandem, ist gemeinsame Gebet auch ein guter Grabmesser. Wenn ihr zusammen beten kann, dann ist es schon mal ein gutes Zeichen. Und wenn ihr zusammen beten, dann schweißt euch das Zimmer. Und das würde ich auch allen jungen Paaren empfehlen, hey, nutzen doch die Zeit und beten miteinander. Das tut euch gut, das stärkt eure Einheit, das tut euch wirklich gut. Wenn ihr zusammengeschmeißt werden wollt, dann fangen an miteinander zu beten. Und es braucht auch da nicht viel Wort, sondern einfach miteinander mit dem Vater im Himmel reden. Ich glaube, es lohnt sich total, im Gebet dran zu bleiben. Beten, bis irgendetwas passiert. Und vielleicht hilfst du dir, mit anderen Zimmern zu beten. Vielleicht hilfst du dir auch einfach einen Termin zu haben, wo du weißt, hey, am Mittwochabend, ja, da ist die Gebetsstunde und da möchte ich mir ganz bewusst Zeit nehmen. Oder du sagst, hey, das geht nicht, am Abend bin ich müde, oder dann such dir auch einen Gebetspartner oder eine Gebetspartnerin, wo du vielleicht kannst miteinander beten. Vielleicht denkst du, hey, eigentlich möchte ich gerne für meine Enkel beten. Such dir auch eine andere Großmutter, einen anderen Großvater, der das gleiche Anliegen hat, der sagt, hey, ja, hey, das ist eine gute Sache, komm, das machen wir. Oder vielleicht hast du ein Anliegen für Schulen und Lehrer zu beten. Dann ist es so genial, wenn du dich kannst mit jemand anderem treffen, wo du sagst, für das möchte ich jetzt beten. Oder vielleicht denkst du, eigentlich möchte ich für meine Firma beten. Warum nicht das Firmengebet starten? Oder vielleicht sagst du, hey, warum nicht eine Gebetsgruppe an der Schule, der Berufsschule oder wo du bist? Auf jeden Fall ist klar, hey, Gebet hat eine grosse Wirkung. Wenn wir beten, verändert sich etwas. Vielleicht verändern wir uns selber, vielleicht verändert sich die Situation. Und damit es nicht bei der Theorie bleibt, wäre es toll, wenn wir einfach mitdrehen könnten, das Vater unser beten. Das sind nicht viele Worte. Jesus hat gesagt, das ist so ein Mustergebet. Und ich muss noch keine Angst haben, wenn ihr das nicht auswendig könnt, ist gar kein Problem. Der Text ist da vorne und wäre toll, wenn ihr könnt da so aufstehen, dass wir mit dran kommen, zum Schluss dieser Predigt, das Vater unser beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herzlichen Dank, ihr dürft gern wieder Platz nehmen.